Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Das erste Bild ist, als ich vom Kirchturm mit meinem Freund Aram runterfilmte und die geschätzten 70.000 und uns gegenkamen und wie kraftvoll 70.000 Menschen rufen können: Keine Gewalt, schließt euch an, wir sind keine Rowdies. Völker, hört die Signale, das Menschenrecht, neues Forum zulassen, Gorbi, Gorbi, Gorbatschow, Gorbatschow. Also wenn ich das alle 5 Jahre auch heute noch mal auf Video sehe, da kriege ich Gänsehaut und weiß genau, wie wir da am Taumdreck gelegen haben, wie wir die Masse erwartet haben und wie wir gehofft haben, dass kein Schuss fällt.
Nur 500 Meter entfernt vom Standort der beiden auf einem Kirchturm am Leipziger Ring ziehen die Demonstranten vom 9. Oktober 1989 an der runden Ecke der Zentrale der Leipziger Stasi vorbei. Wenn da nicht geschossen werde, würde es friedlich bleiben, hofften Siegbert Schäfke und Aram Radomski etwas ängstlich.
Oben sagte immer mein Freund Aram zu mir: Mensch, da oben auf den Hochhäusern, da steht Stasi. Wenn wir die sehen, sehen die uns auch. Und da hat Aram erstmal mit dem Kaugummi das Kameralicht abgeklebt.
Bereits eine Woche zuvor waren die beiden jungen Aktivisten aus Berlin mit ihrer teuren, über Beziehungen erworbenen Videokamera in Leipzig gewesen. Doch anders als am 9. Oktober hatten sie sich nicht getraut zu filmen.
Wir hatten einfach zu viel Angst, wir waren einfach unfähig. Da wurde geknüppelt, da wurde geprügelt vor der Thomaskirche. Und deswegen, heute wissen wir natürlich, der 9. Oktober ist der Tag der Entscheidung, der wichtige Tag der Entscheidung. Aber das wussten wir am 9. Oktober noch nicht.
Siegbert Schäfke ist damals 30 Jahre alt und lebt in Berlin auf dem Prenzlauer Berg. Der Sohn eines Maurers aus Eberswalde in Brandenburg arbeitet als Oberbauleiter beim VEB Wohnungsbaukombinat in Berlin. 1986 gehört er mit zu den Mitbegründern der Umweltbibliothek in den Kellerräumen der Ostberliner Zionsgemeinde und gerät damit in den Fokus der Staatssicherheit. Schäfke ist gut vernetzt, auch mit ausgebürgerten Ex-DDR-Bürgern wie Roland Jahn, und arbeitet mit an den monatlich erscheinenden Umweltblättern, die über die massive Umweltzerstörung in der DDR berichten. Schäfke organisiert sich eine Videokamera und beginnt, Missstände in der DDR zu filmen.
Mir war klar, mit einer Videokamera kannst du ganz viel bewirken in der DDR. A, hat keiner eine Videokamera, und B, hat keiner das Know-how, wie die gedrehten Kassetten in den Westen kommen. Wir haben ungefähr 30 Beiträge schon davor gedreht. Waldsterben, Städteverfall, Giftmülldeponien, das Entstehen der Opposition in der DDR, neues Forum.
In diesem Umfeld lernt er den Fotografen Aram Radomski kennen, der am 9. Oktober mit ihm gemeinsam nach Leipzig fährt.
Nach Leipzig kommen war schon mal eine Schwierigkeit für mich, weil mich zu Hause die Stasi bewacht hat und ich übers Dach zu Hause in Berlin ausgestiegen bin. Und dann haben wir auf der Autobahn mit meinem Trabant Militärkonvois überholt. Und Aram sagte, die haben doch was vor in Leipzig, die fahren doch nicht umsonst dahin. Und als wir so durch Leipzig den Innenstadtring so abliefen, haben wir in den Nebenstraßen Militärs gesehen. Heute wissen wir, es waren tatsächlich 6.000, 7.000 Männer unter Waffen, die da standen. Das wussten wir damals Gott sei Dank nicht.
Unter den Leipziger Demonstranten ist an diesem Abend die Unruhe groß. Erst wenige Wochen zuvor hat die chinesische Staatsführung auf dem Pekinger Platz des Himmlischen Friedens die junge Demokratiebewegung des Landes von Panzern niederwalzen lassen. Auch in Leipzig ist die Lage brenzlig, erinnern sich diese Zeitzeugen in einer Dokumentation des MDR.
Wir haben alle gewusst, dass die Pekinger Lösung im Bereich des Möglichen war.
Und mit diesem Gefühl sind alle 70.000 Menschen in die Stadt gegangen. Aus dieser Verzweiflung, aus dieser Angst, aus dieser Hoffnungslosigkeit heraus, das war die einzige Möglichkeit jetzt. Entweder die oder wir.
Auch Werner Schulz, DDR-Bürgerrechtler und langjähriger Grünen-Politiker, hat die Bilder dieses schicksalhaften Abends noch fest im Kopf. Es sei nicht die Angst, die sich als prägender Eindruck in seinem Bewusstsein festgesetzt habe, sagt Schulz. Eher eine Art Aufbruch.
Ich glaube, es war eher die Überwindung einer Duldungsstarre. Denn der Unmut war allenthalben zu greifen seit Jahren. Überall wurde gemeckert, überall gab es Kritik. Aber die Leute haben sich nicht getraut. Das war nicht nur Angst, das war auch so eine Ohnmacht, die auf diesem Land lastete. bedingt durch das Trauma des 17. Juni von 1953, wo man hart durchgegriffen hat.
Rund 21 Minuten Material filmen Schäfke und Radomski an diesem Abend in der für Journalisten gesperrten Messestadt. Unter größter Vorsicht und mit Hilfe der Pfarrersfamilie verlassen sie unentdeckt den Kirchturm. Die Kassetten übergeben sie später dem heimlich nach Leipzig gereisten Spiegelkorrespondenten Ulrich Schwarz, der das Material an die ARD nach Hamburg weiterleitet.
Ich weiß noch, wie mein Freund Aram sagte: Siggi, wenn morgen die Bilder im Westfernsehen laufen und die Welt die sieht, das wird nicht nur die DDR und Deutschland verändern, das wird Europa und die Welt verändern.
Am 10. Oktober kündigt der Moderator der Tagesthemen, Hans-Joachim Friedrichs, unglaubliche Bilder aus Leipzig an, die von einem italienischen TV-Team aufgenommen worden seien. Eine Tarnung zum Schutz der wahren Kameramänner aus dem Osten, die nach einer ersten Enttäuschung dann doch ihre eigenen Bilder erkennen. Sie hätten geahnt, dass dies ein historischer Moment werden würde, sagt Schäfke überzeugt.
Als wir die Bilder gemacht haben und den Beweis erbringen konnten, da sind nicht ein paar, wie die SED-Zeitung schrieben, da sind ein paar besoffene Raudis, die Fensterscheiben einwerfen und das ist nicht das Volk. Nein, wir haben das Volk dann gefilmt. Wir haben geschätzte 70.000 im Bild gehabt und konnten der Welt zeigen, da passiert was ganz Großes in Leipzig. Da wird Weltgeschichte vielleicht den Abend schon geschrieben.
Einen Monat später fiel die Mauer.